Die Gnade und der Friede unseres gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Als Familie waren wir 15 Mal auf dem Feichtlhof. Einige von Ihnen, von euch, waren ja auch mit dort in Österreich am Dachstein im Urlaub, Familienfreizeiten, Jugendfreizeiten kommen noch dazu. Und alle, die da mit Bergwandern waren, waren, so habe ich es erlebt, in gleicher Weise fasziniert, wenn sie nach einem beschwerlichen Aufstieg ein atemberaubendes Panorama erleben konnten, sehen konnten. Was macht die Berge so anziehend? Ich habe das immer so empfunden, dass ich im wahrsten Sinne des Wortes über den Dingen stehe und manchmal, wenn das Gewölk ganz tief hängt, sogar über den Wolken. Ich habe immer das Gefühl, ich gewinne einen anderen Blick, wenn ich von einem Berg hinunterschaue. Und es schwingt auch ein gewisser Stolz mit, das geschafft zu haben, nach oben gekommen zu sein und das dann genießen zu können. Freilich muss eine Bretteljause dazu. Viele fühlen sich, wenn sie auf einem Berg sind, Gott näher. Auch wenn wir wissen, dass Gott nur bildlich gesprochen oben ist, er ist nicht eher oben als unten, links oder rechts. Nicht umsonst ist es, dass die meisten Berge, zumindest im europäischen Raum, ein Gipfelkreuz tragen. Wenn es ein hoher Berg ist, machen sich die Menschen die Mühe, ein Gipfelkreuz oben anzubringen. Gottfried Kramel hat auf dem Sattelberg, der zu seinem Gebiet gehört, ein Gipfelkreuz angebracht und da steht sein Konfirmationsspruch drauf: Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Was für ein Zeugnis, wenn man auf einen Gipfel kommt und mit einem solchen Bibelwort empfangen wird. Aber es gehört auch zu den Bergen, dass man wieder runter muss. Man kann nicht oben bleiben. So schön das sein mag, irgendwann ist der Urlaub zu Ende, irgendwann ist die Bergtour zu Ende. Und dann geht es wieder in den Alltag zurück. Man muss in den Alltag zurück. Auch von Jesus wird an mehreren Stellen in den Evangelien erzählt, dass er die Bergeinsamkeit gesucht hat, dass er dort zur Ruhe kommen wollte. Immer wieder einmal ist er der Menge entflohen, die so viel von ihm erwartet hat. Und dann hat er sich zurückgezogen, um mit Gott allein zu sein und zu beten. Dem Propheten Elia ist Gott am Berg Horeb begegnet, nachdem er Wunderbares erlebt hatte und dann total in sich zusammengesunken war, lebensmüde war. Und dort auf dem Berg hat er Gott so ganz anders erlebt, als er ihn sich vorgestellt hat, nicht in einem gewaltigen Sturm und nicht in einem Erdbeben, sondern in einem leisen, säuselnden Wind. Mose begegnet Gott auf dem Berg Sinai und empfängt dort die Gebote. Und als er vom Berg herabkommt, Christian Silbernagel hat in der Kreuzkirche über den Text gepredigt kürzlich, da leuchtet sein Gesicht von dieser Begegnung mit Gott. Die Begegnung mit Gott hat Mose verwandelt. Das alles mag den drei Jüngern damals beim Anstieg auf den Berg auch durch den Kopf gegangen sein. Sie kannten ja ihre Bibel, den dreien, die mit Jesus unterwegs waren, hin zum Gipfel. Sonst zog sich Jesus meist allein zurück, um zu beten. Aber diesmal nahm er seine drei engsten Gefährten mit, Petrus, Jakobus und Johannes. Ich lese aus dem 17. Kapitel des Matthäusevangeliums den Anfang. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Und nach 6 Tagen so beginnt dieser Text. Und dann frage ich natürlich erst einmal, was war denn 6 Tage vorher? Vielleicht ist Ihnen das gar nicht beim Lesen so aufgefallen. Was war 6 Tage vorher? Jesus hat sich 6 Tage vorher mit seinen Jüngern auf den Weg nach Jerusalem gemacht und er hat 6 Tage vorher zum ersten Mal davon erzählt, dass er viel leiden und erdulden muss und umgebracht werden wird. Das war 6 Tage vorher. Er hat sie auf sein Leiden vorbereitet und kurz vorher hatte er sie noch gefragt: Für wen haltet ihr mich denn? Was erwartet ihr von mir? Und Petrus hatte geantwortet: Du bist der Christus, auf den wir gewartet haben. Kein Wunder also jetzt, dass Petrus hin und her gerissen war. Messias und Leiden, das konnte er nicht zusammendenken und sich gefragt hat, wie passt das denn zusammen? Wer ist dieser Jesus denn? Und dann darf Petrus zusammen mit Jakobus und Johannes für einen Moment diese andere Seite von Jesus sehen. Eine Seite, die eigentlich keiner sehen kann. Eine Seite, die offensichtlich nicht für die Menge bestimmt war. Er wurde verklärt, übersetzt Luther. Er wurde vor ihnen verwandelt, wie es wörtlich übersetzt heißt. Die Jünger blicken für eine kurze Zeit in eine andere Welt, sie schauen in eine andere Dimension, sie erleben Jesus im Licht, so wie auch Gott im Licht ist, und fallen zu Boden. Im Alten Testament fallen alle zu Boden, die Gott begegnen. Sie erleben, so könnte man es sagen, ein vorgezogenes Auferstehungsfest, eine Auferstehungserfahrung. Bei der Taufe von Jesus, da konnte offenbar, wenn man den Text liest, nur Jesus selbst die Stimme aus dem Himmel hören, in der sich Gott zu ihm bekennt. Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören, heißt es auch da. Und nun erfahren es auch seine engsten Vertrauten, seine Jünger. Gott bekennt sich zu dem, der dann wieder vom Berg herab und ins Leid muss, was er angekündigt hat. Und Petrus denkt offenbar, diesen Moment, den müsste man festhalten, den müsste man konservieren können. Er möchte diese wunderbare Erfahrung nicht mehr missen, er möchte sie immer in sich haben. Er möchte die Leidensankündigung von vor 6 Tagen ungeschehen machen und Jesus auf dem Berg festhalten und er und Jakobus und Johannes und Mose und Elia dauerhaft dort auf dem Berg wissen. Lasst uns Hütten bauen für dich, für Mose und Elia und dann bleiben wir da. Heute würde man vielleicht sagen, Petrus will aussteigen, nicht mehr in der Welt, in die Welt am Fuß des Berges zurück, nicht mehr in all das zurück, was das Leben schwierig macht, sondern diese lichten Höhen dauerhaft erleben. Und nicht mehr zurück auf den Weg, dessen Ende Jesus so unmissverständlich angekündigt hat, dass es in Leid und Schmerz endet. Solche Lichtblicke und Gipfelerlebnisse, wir können uns das kaum vorstellen, aber die möchte ja keiner von uns missen. In jedem Leben gibt es ja Lichtblicke, gibt es Gipfelerlebnisse. Goethe in seinem Faust, im letzten Jahr war ja Jubiläum, lässt er ihn sagen, verweile doch, du bist so schön zum Augenblick. Und jeder von uns denkt, wenn er an einen Augenblick, an einen verklärten Augenblick denkt, an etwas anderes. Vielleicht wörtlich und real auf einem Berg oder bei einem anderen beeindruckenden Erlebnis in der Natur. Vielleicht denkt jemand daran, welch wunderbare Erfahrung das war, dass ein Kind zur Welt gekommen ist und man dabei war oder es selbst geboren hat. Oder wenn man intensiv mit dem Menschen, mit dem man lebt und den man liebt, zusammen ist. Oder intensiv fast physisch Musik hört, die in einem geht und eine Gänsehaut verursacht. Und oder sich in ein Buch vertieft, vielleicht auch ein geistliches Buch, bei dem man dann Zeit und Raum und Welt um sich herum vergisst. Vielleicht sind sogar welche unter uns, die einen eindrücklichen Gottesdienst erlebt haben und die das ganz besonders berührt hat. Oder an ein inniges Erlebnis in einem Gebet oder einer Meditation. Man kann solche Lichtblicke und Gipfelsituationen, solche eindrücklichen Erlebnisse nicht produzieren. Die kann man sich nur schenken lassen. Und dennoch, wenn einer nicht den Weg angeht auf den Berg, wie will er erleben, was auf dem Gipfel ist? Und genauso ist das auch im Glauben. Wer die Einsamkeit des Berges, auf den sich Jesus öfter zurückgezogen hat, nie sucht, wer nie die Stille und Abgeschiedenheit sucht und sie auch aushalten kann, der wird auch im Glauben so manches nicht erleben. Vielleicht nicht die Tiefe, die andere, die das praktizieren, erleben. Der wird auch nicht nachvollziehen können, was andere meinen, wenn sie von einer innigen Erfahrung im Gebet sprechen. Für mich persönlich hat sich in den letzten Jahren, dadurch, dass wir in den letzten Jahren immer die Exerzitien im Alltag angeboten haben, das noch einmal bewahrheitet. Früh morgens, ich bin immer früh wach, früh morgens mich zurückzuziehen und 20 Minuten in der Stille mit einem Bibeltext, vielleicht einem Lied, einer Kerze, aber wirklich mit Gott ins Gespräch gehen. Und dann geht es mir ähnlich, dann möchte ich auch nicht die Kerze ausblasen und in den prosaischen Alltag. Die drei Jünger möchten oben bleiben. Aber Jesus rührt sie an. Er rüttelt sie und holt sie sozusagen in die Realität zurück. Und auf einmal sehen sie Mose und Elia nicht mehr, sondern Jesus ganz allein. Und warum schärft er ihnen ein, sie sollen nichts weiter erzählen? Wäre das nicht gut, wenn die ganze Welt jetzt wüsste, wer das ist, was sie erlebt haben? Nein, sagt er, ihr sollt diese Gipfelerfahrung für euch behalten. Erst nach meiner Auferstehung davon erzählen. Zuerst einmal wohl, weil man das gar nicht kann. Man kann anderen nicht angemessen von dem erzählen, was man im eigenen Glauben erlebt. Wenn die nicht dabei gewesen sind oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben, dann gibt es keinen Anknüpfungspunkt. Sie werden einen vielleicht eher für ein bisschen durchgedreht halten, wenn wir davon erzählen. Aber der eigentliche Grund, dass Jesus das möchte, ist wohl, dass die Jünger und auch Jesus vorerst nicht oben bleiben können. Bevor die Herrlichkeit Jesu endgültig offenbar wird, muss er durchs Leiden. Und die Jünger müssen mit. Sie brauchen aber diese Gipfelerfahrung und diesen Lichtblick, um das kommende Unvermeidliche besser bestehen zu können. Und das scheint mir der tiefere Sinn von solchen Gipfelerfahrungen zu sein. Man kann sie nicht festhalten, aber sie prägen das weitere Leben. Jeder, der solche Erfahrungen gemacht hat, weiß, dass das Irdische und Vordergründige nicht alles ist. Und die drei haben es wirklich gebraucht, denn als sie vom Berg herabkommen, werden sie umgehend knallhart mit dem Leid der Welt konfrontiert. Denn die unten gebliebenen Jünger warten sehnsüchtig auf sie und auf Jesus, weil sie dem epileptischen Jungen, mondsüchtig übersetzt Luther, nicht helfen können. Sie können ihn nicht heilen. Verzweifelt hat der Vater erzählt, dass er durch seine Krankheit immer wieder unvermittelt umfällt, oft ins offene Feuer oder ins Wasser. Aber so traurig dieses Kinderschicksal ist, die Fortsetzung der Verklärungsgeschichte ist in meinen Augen tröstlich. Sie darf nicht weggelassen werden, weil man sonst nur die halbe Wahrheit hat. Nicht nur in den Gipfelerlebnissen und in den Lichtblicken ist Gott zu finden, sondern auch und ganz besonders in den Niederungen, in den Tiefen des Alltags, da wo Krankheit ist, Unverständnis und Leid, dort, wo menschliche Macht an ihr Ende kommt. Jesus hilft, wo seine Jünger nichts mehr ausrichten können. Deshalb geht er in den Alltag zurück. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.